Guten Morgen. Ja, ich habe mich schon so gefreut heute Morgen über die freundliche, herzliche, erfrischende Begrüßung. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Über das schöne Musikstück von Rebecca und Lothar, das hat meiner Seele gut getan. Vielen Dank. Und auch das war schön mit den Kindern und diese hintersinnigen Verse wollen wir behalten. Sie zeugen von Jesus, dem auferstandenen Herrn. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, bitte sprich durch dein Wort zu unseren Herzen und hilf uns auch, mit dem Herzen zu hören. Segne Reden und Hören. Wir danken für deine Gegenwart. Amen. Der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Jubelruf war es, der die ersten Zeugen Jesu froh machte und der ihnen wieder neue Hoffnung gab. Viele Korinther wurden vom Leben und der Passion Jesu gepackt und kamen zum Glauben. Sie erfuhren Vergebung ihrer Schuld, Befreiung aus dem Sumpf von Übertretungen, Boshaftigkeit und Laster. Paulus schreibt, Christus gestorben für unsere Sünden, begraben und am dritten Tage auferstanden. Ein sehr, sehr altes Wort, historisch betrachtet. Älter als die Evangelien. Paulus hat ja das bezeugt, das gewaltige, ein Zeugnis, das gewaltige Konsequenzen nach sich zieht. Denn seitdem gibt es Rettung. Rettung aus der Knechtschaft der Sünde, Rettung aus aller Verlorenheit dieser Welt. Seitdem dürfen wir hoffen, auch über den Tod hinaus. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und darum geht es heute Morgen in unserem Text, den ich in drei Punkte gliedern möchte. Erstens die Osterbotschaft, ein Anstoß. Während seines 18-monatigen Aufenthaltes in Korinth hat Paulus den Menschen Jesus vor Augen geführt. Obwohl er Jesus zu Lebzeiten nicht gesehen hatte, wusste er doch viel von ihm zu berichten. All das, was er sah, hörte, erlebte, war authentisch. Die außergewöhnliche Begegnung mit Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus, das Zeugnis der Jünger, seine Begegnung mit Lukas, einem der 70 Jünger, der das Emmaus-Erlebnis hinter sich hatte, seine Begegnung mit Johannes, der während seines Aufenthaltes in Ephesus das vierte Evangelium schrieb, die Kirchenväter Eusebius und Irenäus erwähnen, dass Lukas das von Paulus verkündete Evangelium niedergeschrieben habe. Das heißt, alles, was wir im Lukas-Evangelium lesen, die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Samariter, Jesu Wunder, seine Verklärung und Jesu Passion und Auferstehung, die unglaubliche Liebe Jesu, wie sie in 1. Korinther 13 zusammengefasst ist, hat er den Menschen vor Augen geführt. So und nicht anders ist die Erweckung auch in der Hafenstadt Korinth zu verstehen. Es war der Geist Jesu, der Geist der Liebe, der die Menschen umpolte. Doch Jahre später musste Paulus hören, dass etliche in der Gemeinde anfingen zu zweifeln. Sie hatten sich der Lehre der Gnostiker geöffnet, welche die Ansicht vertraten, die Auferstehung der Toten gäbe es eigentlich gar nicht. Für sie bedeutet Auferstehung nichts anderes als Selbstfindung, als ein zu sich selber kommen des Göttlichen im Menschen. Auferstehung der Toten war in der Gnosis eine vernunftwidrige Absurdität. Die Auseinandersetzung mit den Gnostikern, Luther nennt sie Rottengeister, durchzieht den ganzen ersten Korintherbrief. Wer den Brief liest, spürt noch heute, in welch einer geistigen Auseinandersetzung Paulus stand. Ist aber erst einmal die Botschaft von der Auferstehung relativiert, dann zählt letztlich nur noch das diesseitige Leben. Dann ist Sünde eigentlich nicht mehr Sünde. Dann kann alles relativiert werden. Das war und ist griechische Weisheitslehre. Jesu Folge ist alles erlaubt, was beglückt, was glücklich macht. Alles wird der Moderne angepasst. Das Mahl des Herrn wird vergeistigt. Das Zungenreden wird zum besonderen Ausweis geistbegabter Gnostiker. Der leibliche Tod wird verdrängt. Die Auferstehung Jesu von den Toten vergeistigt und damit bedeutungslos. Wie modern hört sich das doch alles an. Hinter der biblischen Uminterpretierung aber steht letztlich nichts anderes als das Trachten nach Selbstfindung, nach Selbstverwirklichung und Selbstvergottung. Da steht nur noch der Mensch im Mittelpunkt, der Religiöse. Der Apostel Paulus wendet sich in aller Schärfe gegen eine solche Unterhöhlung und Zersetzung des Evangeliums. Man sollte meinen, dieser Angriff sei längst abgewehrt, doch dem ist nicht so. Dieses gnostische Denken finden wir auch heute in feiner Form, aber auch in grober Form immer wieder neu. Da es aber hier wirklich um alles, um Leben und Tod geht, und darum antwortet der Apostel Paulus auf die Zweifel der Korinther in unserem Abschnitt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Osterbotschaft steht auf festem historischem Grund. Schauen wir uns zunächst in der Religionsgeschichte um. Gegenüber dem Tod haben Konfuzius, Buddha und Mohammed nur ein verlegenes Stammeln. Keiner von ihnen weiß, von einer Auferstehung zu berichten. Keiner von ihnen weiß etwas davon. Buddhas Leiche wurde verbrannt. Seine Überreste wurden über einen großen Kontinent verstreut. Mohammed starb zu seinem Grab. Pilgern heute Tausende. Nur von Jesus, dem Gekreuzigten, wird uns gesagt, auferstanden am dritten Tage nach der Schrift und gesehen worden. Viermal kehrt es wieder, dieses gesehen worden. Dem Apostel Paulus ist es ein Anliegen, mit allen Aposteln deutlich zu machen, wir sind keiner Halluzination, keiner Fantasie auf den Leim gegangen. Es ist kein Wunschtraum. Kein Wunschtraum. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben ihn erlebt. Ganz persönlich, als Wirklichkeit. Die Auferweckung Jesu geschah auf wunderbare Weise durch Gottes Wirken. Es geschah an den römischen Soldaten vorbei, die sein Grab rund um die Uhr bewachten und dennoch nichts mitbekamen. Als ein Erdbeben die Erde erbeben ließ, erschraken sie derart, dass es von ihnen heißt, sie wurden, als wären sie tot. Jesu Jünger zweifelten. Sie befiel ohne Ausnahme Furcht, ja, blankes Entsetzen. Resignation machte sich unter ihnen breit. Erst als der Auferstandene ihnen mehrmals begegnete und sich ihnen zu erkennen gab, erhielten sie Gewissheit. In der Kette der von Paulus aufgeführten Auferstehungszeugen steht als erster Petrus. Der Evangelist Lukas schreibt am Anfang des Lukas-Evangeliums, dass er alles von Anbeginn mit Fleiß erkundet und aufgeschrieben habe. Heute würden wir sagen, Lukas, der gut, ja akribisch recherchiert hat, berichtet, dass Jesus dem Petrus erschienen ist. Mit Petrus fing die Begründung der Jüngerschaft an. Er sollte die Erinnerung an Jesus bewahren. In den Evangelien werden aber auch Frauen genannt. Frauen als erste Zeugen der Auferstehung Jesu. Paulus erwähnt sie in unserem Text nicht. Nicht, weil er die Frauen verachtete, sondern weil Frauen zur Zeit Jesu nicht als rechtliche Zeugen vor Gericht auftreten durften. Die waren damals noch nicht so weit. Ihre Aussage hatte keinerlei Beweiskraft. Nach Petrus folgen dann in der Kette der Zeugen die anderen Jünger. Sie alle haben den auferstandenen Herrn gesehen. Paulus erwähnt dann noch 500 Brüder. 500 Christen, denen Jesus zugleich erschienen ist. Das heißt, liebe Korinther, wenn ihr nicht glauben solltet, dann fragt doch diese Zeugen. Die meisten dieser Menschen leben ja noch. Da muss man sich seiner Sache schon ganz schön sicher sein. wenn man wie Paulus die Korinther auffordern kann, den Faktencheck selbst zu machen. Und danach weist Paulus auf eine Begegnung hin, die sich zwischen dem Auferstandenen und dessen leiblichen Bruder Jakobus ereignet hat. An Jakobus wird deutlich, dass die Erscheinungen des Auferstandenen nicht abgetan werden können mit dem Argument, es werden ja nur solche von den Gläubigen berichtet. Jakobus glaubte zuvor nicht an Jesus. Johannes 7 kann man nachlesen. Er glaubte nicht. Er hielt seinen Bruder sogar für verrückt. Erst nach der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn gehörte er zur ersten christlichen Kirche und wurde in Jerusalem sogar Leiter der christlichen Gemeinde. Das kostete den Auferstehungszeugen Jakobus dann auch später im Jahre 64 nach Christus das Leben. Als gerade einmal die römische Statthalterstelle vakant ist, nutzt der damalige hohe Priester Kanania die Gunst der Stunde und lässt Jakobus gefangen nehmen und per Lynchjustiz hinrichten. Jakobus, der Mann, der sich früher für seinen Bruder geschämt hat, derselbe Jakobus geht für Jesus in den Tod. Ist es nicht erstaunlich, dass die Anhänger Jesu auch dann noch an ihre Botschaft von der Auferstehung Jesu festgehalten haben? Dafür verfolgt und lebensgefährlich bedroht wurden. Und diese starke Überzeugung und Standhaftigkeit der Anhänger Jesu ist der Grund dafür, dass der christliche Glaube im ersten Jahrhundert nach Christus entstehen, überleben und sich auch zunehmend ausbreiten konnte. Dass Jesus von Nazareth gelebt hat, daran haben Historiker keinen Zweifel. Auch von der Kreuzigung Jesu um circa 30 nach Christus wird von außerchristlichen Historikern berichtet, Flavius Josephus und auch andere, Tacitus zum Beispiel. Zudem wird bereits 200 Jahre vor Christus in Jesaja 53, die Ankunft eines Messias vorausgesagt, der sein Leben für die Schuld der Welt opfern, anschließend aber weiterleben werde. Natürlich weiß Paulus, dass wenn Jesus auch von Hunderten gesehen worden ist, Beweise allein noch nicht den Glauben schaffen. Glaube ist letztlich ein Wagnis. Es gibt keine Sicherheiten. Dennoch macht die Bibel uns deutlich, die Auferstehung Jesu haben sich keine findigen Köpfe ausgedacht. Das hat uns keine Psychologie suggeriert. Und das ist auch nicht mit den Maßstäben unserer Vernunft zu erfassen. Andererseits schließt wissenschaftliches Denken nicht aus, dass Gott uns Menschen liebt und dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Max Planck, der Erfinder der Quantentheorie, welche die intellektuellen Fundamente des Atheismus regelrecht zerstörte. Das muss man sich mal merken. Es gibt keine Grundlage für den Atheismus in unserer Zeit mehr. Es gibt sie nicht. Dieser Max Planck beendet seinen Vortrag über Religion und Naturwissenschaft mit dem programmatischen Losungswort »Hin zu Gott«. »Hin zu Gott«. Paulus bezeugt klar, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Doch was bedeutet das für uns, für unser aller Leben? Das führt mich zu einem dritten Punkt. Der Glaube an Jesus, den Auferstandenen, zieht unabsehbare positive Folgen nach sich. Der amerikanische Spielfilm The Day After beschrieb den Tag nach der atomaren Atomkatastrophe. Nichts war für die Menschen mehr wie vorher. Alles hatte sich geändert. Das Leben musste ganz neu beginnen. Was ist dabei vergleichbar mit dem Tag, nachdem man den Glauben an Gott gefunden hat, nachdem man gläubig geworden ist? An der wiederkehrenden täglichen Arbeit, an bestimmten Förmlichkeiten, am Know-how ändert sich wahrscheinlich nicht viel. Man wird weiter sein Frühstücksei essen. Doch die Gründe, im Grunde ändert sich alles, und zwar viel grundlegender als nach einem Atombombenabwurf. Die ganze Orientierung des Lebens ändert sich. Ja, unser Leben mit allem, was es an Freud und Leid beinhaltet, bekommt dann ein positives Vorzeichen. Dem geschichtlichen Christus, nicht irgendeiner Idee, nicht irgendeinem eingeweihten Gnostiker, wird die Last der Sünde aufgebürdet. In Römer 4, 25 heißt es, Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Es heißt, nicht für sich ist Christus gestorben, sondern für uns. Das ist das Wichtigste, denn sonst würden wir nicht wirklich fröhlich werden. Luther hat dieses für uns um unserer Sünden willen dahingegeben und unserer Gerechtigkeit willen auferweckt in seiner Auslegung des Abendmahls dick unterstrichen. Für uns, für dich und für mich dahingegeben. Jesus Christus hat uns den Weg gebahnt aus der Finsternis unserer Schuld und aus den Ausweglosigkeiten unserer Ängste. Durch Jesus sind wir dem ewigen Gericht samt dem Tod entronnen. Durch Jesus gibt es Vergebung und Versöhnung. Wie wichtig ist das doch für unser Leben, auch in unserer Zeit, für alle Menschen. Das hat sich geändert, beziehungsweise wird sich ändern, wenn wir an den auferstandenen Christus glauben und ihm Herz und Leben öffnen. In unserem Leben gibt es so viel Krankheit, so viel Leid und Trauer. Und da dürfen wir wissen, der auferstandene Christus ist uns allezeit ganz nah. Er kann und will uns trösten und stärken, sodass wir auch einander trösten können. Zu ihm dürfen wir beten und abladen, was uns bedrückt. Auch das hat sich seit Ostern geändert. Wir dürfen auf ein ewiges Leben, auf eine neue bleibende Gemeinschaft bei Gott hoffen. Der auferstandene Herr will alle, die sein Wort hören und sich ihm anvertrauen, durch die Nacht des Sterbens zu sich ziehen. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch sagte kurz vor seinem Krebstod, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre sein Grab auch mein Grab. Ist es töricht, dass wir das nicht glauben möchten am Ende der Neuzeit? Was haben wir sonst zu hoffen? In solcher verzweifelten Lage zählt nur das Echte, keine Vertröstungen, sondern wirklicher Trost. Zu glauben, es gibt ein Wiedersehen in der Ewigkeit, zu wissen, Gott ist immer noch größer und damit zu rechnen, auch das hat sich seit Ostern geändert. Das Ostergeheimnis ist kein Gotteswahn, es ist die Gewissheit, dass zuletzt die Liebe siegt und nicht der Hass, die Wahrheit, das Leben und nicht der Tod. Auch das hat sich geändert, dass ich keine Angst haben muss, das Leben zu verpassen und sich aller Einsatz lohnt, auch wenn der Erfolg nicht immer gleich sichtbar ist. Es hat einmal jemand gesagt, der liebe Gott ist ein Gott der Kleinigkeiten. Er meint damit nicht, dass Gott kleinlich ist, aber dass man nicht im Gefühl, die ganze Welt retten zu müssen, an der konkreten, scheinbar so kleinen Not vor der eigenen Nase vorbeischauen darf. Aufeinander achten, einander helfen, nicht gehetzt, sondern mit wachen Augen durchs Leben gehen, freundlich grüßen, ansprechen, Anteil nehmen. Christen haben Anlass, einander liebevoll zu begegnen, denn Jesus möchte, dass wir seiner Auferstehung gewiss seinen Fußtapfen folgen und dass wir ihn bezeugen. Doch wann gelange ich denn zur Auferstehungsgewissheit? Könnte ja sein, dass einem diese Gewissheit noch gar nicht so recht geschenkt ist. Wann gelange ich zur Auferstehungsgewissheit? Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Gewiss nicht sofort. Jesus gibt seinen Jüngern Zeit, das zu begreifen und in sich aufzunehmen. Er stellt sich ihren Fragen und ihren Zweifeln. In großer Liebe und Geduld lässt er sie einfach mal entdecken, seine Hände und seine Füße. Sie sollen sie sehen, sie dürfen sie berühren. Und Jesus beantwortet ihre suchenden Blicke mit dem vertrauten Wort: Ich bin's. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und schließlich lässt er sich etwas zu essen bringen und sie können ihm zusehen, wie er den Fisch verspeist. Ja, er ist's. Ganz schön lang hat es gedauert, bis den Jüngern die Erkenntnis zuteil wurde: Es ist der Herr, Jesus lebt, er ist uns begegnet. Und auch bei Paulus hat es gedauert. Er schreibt: Zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Mit aller Willenskraft, ja, von ganzem Herzen, hielt Paulus einst am Judentum fest. Mit Eifer versuchte er, die kleinen Hausgemeinden der Irrlehrer, Sektierer und Gotteslästerer, wie er dachte, auszumerzen. Bis Jesus sich ihm in den Weg stellt und ihm im sprichwörtlichen Sinne aus dem Sattel seines hohen Rosses wirft. Durch die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Damaskus fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er erkennt, wer er ist. In Gottes Augen ein in alle Ewigkeit verlorener Mensch. Aber er sieht weiter. Er sieht weiter. Er sieht sein Leben im Lichte dieses Gekreuzigten, den er verfolgt hat. Und dieser eine schenkt ihm ein neues Leben. Ein wirklich neues Leben. Jesus hat ihn eingeholt in seiner großen Barmherzigkeit, gerettet und in seinen Dienst gestellt. Doch wie sieht es mit unserer Ostergewissheit aus? Haben wir noch Zweifel? Bei Jesus sind Fragen und Zweifel erlaubt. Entscheidend ist letztlich unsere Haltung. Wollen wir überhaupt wirklich glauben? Sind wir wirklich offen für Gottes Reden? Suchen wir wirklich ernsthaft nach Wahrheit? Ich bin ein großer Kritiker, ihr Lieben. Ich habe immer wieder gefragt, an alles in Frage gestellt, auch im Blick auf die Auferstehung Jesu. Ich muss sagen, Jesus ist mir begegnet, weil ich offen war für die Wahrheit. Wenn wir ganze Sache mit Jesus machen, wird er uns antworten und unserem Leben eine neue Ausrichtung geben. Jesus möchte gerade auch heute Menschen erwecken und berufen, dass sie sein Evangelium dieser Welt, die aus 1000 Wunden blutet, glaubhaft bezeugen. Seit Ostern gilt: Es ist nichts mehr wie vorher. Jesus ändert unser Heute und auch unser Morgen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den auferstandenen, lebendigen Herrn. Du hast am Kreuz für unsere Schuld gesühnt und dem Tode die Macht genommen. Wir danken dir für deinen Sieg auf Golgatha und an Ostern, dass uns erlöst und neues Leben geschenkt hast und dass wir Kraft deiner Auferstehung füreinander hoffen dürfen. Gib, dass noch mehr Menschen dich als den Weg, die Wahrheit und das Leben erfahren möchten. Und erfülle uns mit deinem Geist der Liebe und der Hoffnung, die keinen aufgibt. Mach uns los von dem, was uns gefangen nehmen, was uns abhalten will, dir treuer nachzufolgen. Und schenk uns bitte auch den Mut, dich vor Menschen zu bekennen. Möchte ich auch bitten für die Gemeinde hier: Segne alle Veranstaltungen, alles, was auch hier in deinem Namen getan wird, an Kindern und an Erwachsenen. Wir bitten dich aber auch jetzt für unsere Regierung, dass sie in der Verantwortung vor dir zum Wohl unseres Volkes auch die richtigen Entscheidungen trifft. Hilf uns aufgrund deiner Auferstehung, dass wir mehr füreinander hoffen, für unsere Kinder, für die Alten und Schwachen, für Flüchtlinge, dass wir sie annehmen, ihnen helfen und ihnen dein Wort lieb machen. Wir bitten dich auch für die von Krisen geschüttelten Regionen dieser Welt. Herr, du weißt um all die Not dieser Welt. Herr, erbarme du dich und schenke du Frieden. Wir bitten dich für deine verfolgte Gemeinde. Gib, dass sie durch dich, den auferstandenen Herrn, immer wieder neue Kraft und neuen Mut schöpft, um dich trotz allem Schweren zu bezeugen und dir treu zu bleiben. Und alles, was uns noch bewegt, das wollen wir jetzt auch im Gebet dir hinlegen. Wir beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch, er ist erstanden. Ich weiß jetzt die Nummer nicht.